hat man ja auch eine Menge zu hören unterwegs im Radio. Und es ist ja nicht nur Tag der verfolgten Christen, sondern es ist ja auch Volkstrauertag. Also dieser ganze Sonntag steht ja unter diesem Aspekt des Trauerns und der schweren Gedanken. Und deswegen passt das Thema auch heute. Und ich habe das dann nicht nochmal verändert, als ich hörte, dass ihr auch diesen Open Doors Sonntag habt, wie wir parallel in unserer Gemeinde jetzt auch gerade. Aber es passt dazu. Und Johannes 14, 1 bis 3, da hat der Jesus was ganz Entscheidendes gesagt, weil er ja wusste, dass die Situation, die wir als Christen in Westeuropa leben, Ausnahmesituation ist. Das ist ja nicht das Normale, dass wir so in Frieden und frei unseren Glauben leben und bekennen dürfen. Das ist nicht das Normale. Auch wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, in vielen Briefen, die Paulus oder andere verfasst haben, wird fast immer davon gesprochen, dass Nachfolge unter Belastung stattfindet. Und wir haben so diese Komfortzone. Und weil der Jesus weiß und wusste, dass Gemeinde Jesu seine Familie immer unter Belastung stehen wird, sagt er zu seinen Jüngern, Johannes 14, 1 bis 3, euer Herz erschrecke nicht. Er weiß, dass wir schockiert sind, wenn wir solche Berichte hören. Er weiß, dass wir erschüttert sind, wenn wir erleben, was der Feind nicht alles in Bewegung setzt, um die Gemeinde des Herrn Jesus zu zerstören. Und dann sagt er, Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Also der Jesus hat hier immer noch eine Perspektive. Egal wie dunkel es wird in unserem persönlichen Leben oder in der Zukunft der Gemeinde Jesu, es gibt immer Perspektive nach vorne. Und darum geht's heute Morgen, auch in Römer 8, die Verse, die Ellen gerade vorgelesen hat, dass Paulus hier diese kühne Behauptung aufstellt, diese steile These, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ist natürlich klar, ob persönlich oder im Blick auf das Große, was Christen widerfährt, scheint uns das unvorstellbar zu sein, dass es etwas geben wird, das alles das relativieren wird. Dass wir zurückschauen auf unser Leben, auch auf diese Umstände, die wir hören, wenn wir über Afghanistan oder andere Länder nachdenken, die gerade unter Verfolgung stehen und auf dem Index ganz oben, dass wir eines Tages zurückschauen und denken, das alles war Peanuts im Verhältnis zu der Ewigkeit, die uns erwartet. Herr, komme bald. Das ist so ein Gebet, das vielleicht in der älteren Generation häufig gebetet wurde. Herr, komme bald. So diese Erwartung der sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus und mit all dem, was dann für uns als seine Leute damit verknüpft ist. Aber ich habe mich dann immer wieder mal gefragt, weshalb eigentlich? Weshalb soll Jesus wiederkommen? Weil ich eine schnelle Lösung meiner Probleme möchte? Damit wir es endlich schön und ruhig haben, was bestimmt unsere Sehnsucht nach Jesus? Bei Gott gibt es keine schnellen Lösungen. Unser Herr löst Probleme immer gründlich, umfassend und nachhaltig. Er hat und verfolgt konsequent einen perfekten Plan. Es geht nicht um weniger als eine vollkommene Lösung für alle Menschen. Und für uns als Bibelleser wissen wir, das bedeutet für die Nationen, für Israel und für alle, die aus den Nationen und aus Israel an Christus als ihren Herrn und Retter gläubig geworden sind, die Gemeinde, die Erlösten. Und die Gerechten, die warten nicht erst seit der Himmelfahrt des Herrn Jesus, seitdem wir diesen Begriff der Endzeit geprägt haben, sondern bereits Abraham war ein Wartender und ein Erwartender, der sich in der Warteschleife befand. In Hebräer 11, Vers 10 steht, er, Abraham, wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also selbst Abraham war schon Erwartender. Und damit ist nicht gemeint, dass er das eigene Land, das eigene Volk, den Segen für die Völker aus seiner Familie erwartet, sondern dass es darüber hinaus, über das Irdische, noch etwas Ewiges gibt. Das wusste Abraham schon und war ein Wartender. Seit dem Sündenfall wird auf das Endgültige und Ewige gewartet. Und entscheidende Etappen liegen ja bereits hinter uns und sind Geschichte. Deswegen feiern wir rückblickend Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten und warten auf das nächste heilsgeschichtliche Ereignis. Jesus kommt. Das ist das Nächste, was heilsgeschichtlich bevorsteht. Aber wie lange noch? Ja? Wie lange? Wann? Klasse, dass der Jesus gesagt hat, euer Herz erschrecke nicht. Ja, ich komme wieder und ich werde euch zu mir nehmen. Da haben die Jünger wahrscheinlich gedacht, nächsten Monat. Ja? Oder in einem Jahr. Oder in 10 Jahren. Wir wissen, dass diese Erwartungshaltung, diese Wartenshaltung Gemeinde Jesu seit Pfingsten begleitet. Jesus kommt wieder, aber wann? Und darum geht's heute Morgen. Warum ist Jesus noch nicht gekommen? Und meines Wissens gibt es nur eine eindeutige Antwort in der Bibel, und das ist 2. Petrus. Muss ich hier noch irgendwas zu sagen, oder?
Sag ihn halt.
Was? Hinten, vorne? Da ist er. 2. Petrus 3, 2 bis 10. Man kann das Wort Gottes, auch das prophetische Wort Gottes, ignorieren oder verspotten oder gar vernichten. Es gibt ja diese erschreckende Geschichte im Propheten Jeremia, Kapitel 36, vom König Joachim. Vielleicht kennt die jemand. Da die Priester haben beim Aufräumen völlig entsetzt die Schriftrollen entdeckt, was Gott gesagt hat. Sie lesen darin und sind erschüttert. Und sie kommen zum König und sagen, das musst du hören, was Gott uns sagen lässt als seinem Volk. Und dann liest der König einen Abschnitt aus der Schriftrolle und immer wenn er gelesen hat, dann schneidet er das Stück von der Schriftrolle ab und wirft es ins Feuer. Es heißt hier, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. 3 Dinge heute Morgen. Erstens, warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Es ist Gottes Geduld. Gottes Geduld gibt uns Gelegenheit zur Buße, zur Umkehr für alle. Es ist noch Zeit, umzukehren, zum Kreuz zu kommen. Wahrscheinlich kennen einige oder sogar viele von euch folgende Situation. Du sitzt abflugbereit im Flugzeug, Handgepäck verstaut, Sitz eingenommen, angeschnallt. Es kann losgehen, aber das Flugzeug bewegt sich nicht. Bleibt auf der Parkposition stehen. Boarding completed, kommt nicht. Was ist los? Es fehlt jemand. Und die Crew hat sich entschieden zu warten. Jeder kennt das oder einige von uns. Ne? Für alle an Bord ist das unangenehm und nervig und irgendwann werden die Nachzügler dann mit großem Applaus begrüßt. Ja, ich weiß nicht, ob es schon mal jemandem passiert ist, ja, das will man nicht erleben. Aber für die Verspäteten ist das natürlich eine enorme Erleichterung und Hilfe. Was ich heute Morgen sagen möchte ist, es ist immer eine Frage der Perspektive, bin ich drin oder draußen? Wenn ich drinnen bin, dann kann nicht schnell genug die Sache vorwärts gehen. Jesus, komm wieder, ja? Komm ich nach Hause und hol mich aus diesem ganzen Dilemma des Lebens heraus und hol mich zu dir und lass Johannes 14, 1 bis 3 Erfüllung finden und Römer 8 und viele, viele andere Stellen und Offenbarung 21. Aber wenn du draußen bist, sieht die Sache ganz anders aus. Wenn man im Flieger sitzt, hat alles verstaut und man weiß, es kann losgehen, kann man sehr entspannt sein. Aber wenn ich auf dem Zubringer zum Flughafen bin und weiß, in 10 Minuten startet meine Maschine, dann sieht das ganz anders aus. Wir haben mal liebe Freunde, Amerikaner, zum Flughafen bringen sollen. Die haben uns gefragt, macht ihr das? Klar, machen wir nach Köln, kein Problem. Dann haben wir sie hingebracht, 2 Stunden vorher da. Und dann kommen wir da zum Schalter und dann guckt die auf die Tickets und sagt, nee, sie fliegen nicht von Köln, sie fliegen von Luxemburg. Ja, und dann sagt mein Freund, ja Rudi, Köln, Luxemburg, schaffen wir das? Wir haben noch 2 Stunden. Ich sag, könnten wir hinkriegen. Und dann war die Dame am Schalter in Köln so freundlich und hat in Luxemburg angerufen und dann haben wir Gas gegeben. Und dann kamen wir dann Luxemburg an, mit quietschenden Reifen hin zum Schalter und sie hat gesagt, die Maschine steht auf der Rollbahn, wir warten nur auf Sie. Bitte Gepäck jetzt einchecken und dann ab. Und dann haben wir geguckt und dann sind sie abgeflogen, sind mitgekommen. Verstehst du, ob du drin oder draußen bist, das ist schon eine entscheidende Frage. Ja? Und natürlich kann man beten, Herr, komme bald. Aber stell dir vor, der Jesus wäre vor einigen Jahren gekommen. Wo wärst du dann heute? Ja? Drin oder draußen? Wenn der Jesus 1975 gekommen wäre, dann würde ich heute wahrscheinlich in der Untersuchungshaft auf das Gericht am Weißen Thron warten. Weil ich habe mich erst viel später bekehrt. Ich bin dankbar, dass der Jesus nicht vor meiner Bekehrung gekommen ist. Ja? Gott macht eben keinen kurzen Prozess. Er steht nicht unter Druck. Gott hat keine kurze Zündschnur. Gott kann warten, bis die Zeit reif ist. Und das ist genau das, was Petrus uns versucht zu vermitteln. Es ist Geduld Gottes. Und diese Geduld gibt uns Raum, zu umzukehren, zum Kreuz zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich und ich gehöre dir noch nicht, aber ich möchte diese Gewissheit, die da heute Morgen von Ellen aus Römer 8 oder von mir aus Johannes 14 vorgelesen worden ist, die möchte ich auch haben. Und dann kannst du das heute tun. Dann kannst du diese Entscheidung treffen. Gott sei Dank, weil Jesus heute Nacht nicht wiedergekommen ist, wie vielleicht einige Christen gebetet haben gestern Abend, als sie ins Bett gingen. Herr Jesus, komme doch heute Nacht. Preis den Herrn, er ist nicht wiedergekommen. So kannst du heute Morgen deine Entscheidung für Jesus treffen, falls du noch kein Kind Gottes bist. Also Gott wünscht sich die freiwillige Unterwerfung aller Menschen unter den Herrn aller Herren Jesus Christus. Der Herr Jesus verzögert nicht seine Ankunft, sondern der Jesus verlängert die Zeit der Gnade. Das Zeitalter der Gnade, seiner Freundlichkeit und seiner Barmherzigkeit und Güte und Liebe und Menschenliebe und Freundlichkeit muss erfüllt und beendet werden, bevor die Zeit der Macht und Herrlichkeit beginnen kann. Damit komme ich zum Zweiten heute Morgen. Gottes Geduld ist Gelegenheit zur Umkehr für Gläubige. Ja, müssen wir umkehren, wenn ich errettet bin? Ich meine nicht die Umkehr zur Rettung, sondern ich meine die Umkehr zur Bestimmung. Was meine Bestimmung als Kind Gottes ist. Die Gemeinde muss zur Bestimmung kommen, so wie die Menschen, die ohne Jesus leben, zum Kreuz kommen müssen, wenn sie errettet werden wollen und eine ewige Hoffnung haben möchten, so muss die Gemeinde zu ihrer Bestimmung kommen. Petrus, 2. Petrus 3, Vers 10 und 11 sagt, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Da werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch, und damit meint Petrus alle die, zum Herrn Jesus Christus als ihren Retter gekommen sind, die Kinder Gottes sind, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Also er verbindet die Erwartung mit der Lebenshaltung. Das, was ich erwarte, muss mein Leben prägen. Also diese biblische Lehre von den letzten Dingen, Eschatologie nennt man das in der Theologie, beeinflusst das Handeln. Das sehen wir an allen Stellen in der Schrift. Wenn es darum geht, was in der Ewigkeit passiert, dann muss das einen Effekt und wird das einen Effekt auf mein Leben heute haben. Was ich erwarte, prägt mein Leben. Ja, wenn ich weiß, nächstes Jahr heirate ich, dann wird dieses ganze Jahr geprägt sein von welches Kleid, wo feiern wir, wen laden wir ein und weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Ne? Weil das wird dein Leben bestimmen, das ist das Ziel, das ist das große Datum, ja, wo du jeden Tag etwas von dem Metermaß abschneidest und weißt, dann kommt der große Augenblick. Ne? Das wird dein Leben bestimmen. Und wenn ich weiß, Jesus kommt wieder und das ist meine Hoffnung, dann sagt Petrus, muss das doch mein Leben bestimmen. Dann muss das doch einen Effekt, einen Einfluss auf mein Leben haben. Ja? Die Erwartung der letzten Dinge beeinflusst das Handeln. Und Petrus bleibt bei seiner Ermutigung zur gottgefälligen Lebensweise nicht stehen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt in 2. Petrus 3, Vers 12, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Also hier deutet der Heilige Geist durch Petrus an, dass wir die Wiederkunft des Herrn sogar beschleunigen können. Und das ist ein spannendes Thema. Die Elberfelder Übersetzung bringt das grammatikalisch tatsächlich auch vom Grundtext her auf den Punkt und übersetzt an dieser Stelle exakt, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Das heißt, können wir etwas dazu tun, dass Jesus bald wiederkommt? Ja, indem wir evangelisieren. Indem wir dafür sorgen, dass der Letzte zur Gemeinde hinzugetan wird, dann kann Jesus wiederkommen. Ja? Also die Erwartung dessen, was kommt, ja, nochmal Eskatologie, die Lehre von den letzten Dingen, beeinflusst nicht nur mein Handeln, sondern mein Handeln beeinflusst auch die Eskatologie. Ja? Beschleunigt die Dinge. Es besteht eine gegenseitige Wechselwirkung. Der Jesus setzt seine Rückkehr noch aus, damit noch viele Menschen umkehren können. Eifrige Evangelisation und Mission können seine Wiederkunft beschleunigen. Also die Kürze der Zeit, von daher blende ich mal aus, das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung seiner Gemeinde und seine sichtbare Wiederkunft, da haben sich ja Theologen über Jahrhunderte die Köpfe heiß debattiert, lasse ich mal außen vor. Spielt ja im Grunde keine Rolle, was wir glauben, ob der Jesus, ob das ein zeitgleiches Ereignis ist oder nicht, sondern es geht darum, was erwarte ich, dass Jesus wiederkommt. Und das muss einen Effekt haben. Das muss einen Effekt haben auf meine Beziehung zum Herrn und meine Beziehung zu den Menschen um mich herum, zu meinen Glaubensgeschwistern und zu den Menschen, die keine Beziehung zum Herrn Jesus haben. Buße, so lehrt das die Schrift, setzt immer etwas in Bewegung und setzt Dinge in Gang. Und die Umkehr von Menschen zur Errettung setzt den Herrn Jesus in Gang. Die Freigabe oder der Startschuss für die Wiederkunft Jesu ist weniger ein fixes Datum oder gar eine Uhrzeit. Es geht dabei vielmehr um ein Ereignis, nämlich wenn der letzte Gerettete zur Gemeinde hinzugetan sein wird. Der Jesus ist also noch nicht gekommen, weil es vorher noch ordentlich was zu tun gibt. Und die Wartezeit sollten wir nicht absitzen und totschlagen, sondern gut und sinnvoll nutzen. Das meint Petrus, ein erwartungsvolles Entgegeneilen, ja, indem wir aktiv sind. Der Jesus hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Seine Arbeit mit uns ist noch nicht fertig. Ja, Petrus sagt, da das alles aufgelöst wird, wie sehr sollten wir uns durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht auszeichnen? Das ist also an mich persönlich gerichtet. Der Jesus arbeitet noch an mir. Ich bin froh, dass niemand gesagt hat, nachdem wir uns jetzt einige Zeit nicht gesehen haben, du bist immer noch der Alte. Das wäre dramatisch, wenn ich immer noch der Alte wäre. Ich möchte verändert werden. Ich möchte nicht mehr der sein, der ich vor 2 oder 3 Jahren war. Sondern ich möchte geistlich wachsen, möchte vorwärts kommen. Und ich bin dankbar, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, weil ich in den letzten Monaten und Jahren viele Dinge entdeckt habe und erkannt habe in meinem Leben, die verändert werden müssen. Und ich bin dankbar, dass es noch Zeit ist zum Fruchtbringen, Fruchtwirken und Ernten und Sammeln für Jesus. Gemeinde darf Vorbild sein. Wenn Petrus sagt, dass wir die Tugenden dessen verkündigen sollen, der uns errettet hat und berufen zu einem wunderbaren Licht. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt, ja, Licht zu sein, Zeichen zu setzen. Die Gemeinde soll die Weisheit, die Macht und Größe und Gottes auf der Erde repräsentieren. Das meine ich mit Buße, dass wir uns wieder als Kinder Gottes vor Augen führen, was ist eigentlich unsere Bestimmung? Wozu sind wir da? Und leben wir das als Gemeinde miteinander? Individuell und auch in der Gemeinschaft. Wir rechnen mit der Kraft unseres Herrn Jesus und seine Kraft in unserem Leben wird zur Anziehungskraft für andere. Wir dürfen Hoffnungsträger sein in einer angstvollen und hoffnungslosen Welt. Uns wird vorgeworfen als Christen, auch wenn wir solche Dinge thematisieren wie heute Morgen, Open Doors und die Verfolgung, dass wir die Nöte in der Welt ausblenden. Das stimmt nicht. Wir blenden die Nöte nicht aus, sondern wir blenden Jesus ein. Wir lassen das Licht des Herrn Jesus auf das Dunkle, auf das Schwere, auf das Tragische und Dramatische fallen und können das deswegen ertragen, weil wir wissen, das ist nicht das letzte Wort. Wir blenden nichts aus, sondern wir blenden Jesus ein. Und die Welt hat nichts, was sie einblenden kann. Und deswegen muss sie eigentlich ausblenden. Der Jesus traut uns etwas zu. Jesus mutet uns etwas zu. Es gibt die Stelle in der Offenbarung, wo die Märtyrer rufen, wie lange noch? Geduld Gottes ist oft eine Herausforderung für uns Menschen. Warum schaust du dir das an? Herr Jesus, warum schaust du zu tatenlos, zu offensichtlich, dass Millionen von Menschen leiden nur um deines Namens willen? Der Jesus kann das aushalten. Er kann das aushalten. Sie sagen, wie lange noch wirst du nicht das Blut der Märtyrer rächen? Er wird das tun. Aber seine Geduld und seine Liebe, auch den letzten vielleicht Taliban oder letzten IS-Kämpfer doch noch mit dem Evangelium zu erreichen, das lässt ihn das aushalten. Gemeinde darf Investor sein. Es gibt ja so eine Bank, die wirbt mit diesem Slogan Sinvestieren. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist eigentlich unser Slogan. Ja, wir sind Sinvestierer. Wir investieren sinnvoll. Unser Leben, unsere Gesundheit, alles, was Gott uns an Vermögen gegeben hat, materiell und auch intellektuell, das dürfen wir einbringen für seine Sache. Und seine Arbeit durch uns ist noch nicht fertig. Wir dürfen Rettungsteam sein. Wisst ihr, viele Christen sonnen sich leider im Liegestuhl der Gnade. Manche Christen denken, dass das Schiff der Gemeinde die AIDA sei. So ein Traumschiff. Ne? Da sitze ich am Sonnendeck und es gibt ein paar Geschwister in der Gemeinde, die dienen mir, die bringen leckere Cocktails, die unterhalten mich mit Musik, bauen mich auf mit einem Showprogramm sonntags. Wisst ihr, was Gemeinde Jesu ist? Seenotrettungskreuzer. Da steht man mit dem Ölzeug in den Wellen und in der Gischt. Christen sollten im Blaumann unterwegs sein. Wir sind Arbeiter. Wir ruhen uns nicht aus. Wir haben ein dienendes Erwarten. Es ist noch kein Feierabend. Ja, es gibt ja diese Stelle, wenn Jesus wiederkommt, mit der letzten Posaune. Ich habe in einer Trauerfeier vor 14 Tagen gesagt, das ist die Sirene zum Feierabend. Aber die ist ja noch nicht erklungen, von daher müssen wir noch arbeiten. Ich weiß nicht, wie das bei euch hier in Issum auf dem Land ist, ob es hier noch diese Gepflogenheit gibt, dass samstags um 12 Uhr die Sirenen laufen. Dann weiß man, jetzt ist Wochenende. Ja? Und dann heißt eben, dass Jesus kommt mit dem letzten Posaunenstoß. Das ist die Sirene zum Feierabend. Dann ist Ruhe. Aber bis dahin heißt es Ärmel hochkrempeln und arbeiten. Ja? Weitermachen. Wir können sehen, wann eine Frucht reif ist, aber die Gerichtsreife, die können wir nicht sehen. Und daher heißt es weitermachen. Der Jesus hat das Bild geprägt von dem Weizen mit dem Unkraut. Beides wächst parallel. Und das auch ist eine Herausforderung für uns. Der Jesus sagt, fangt nicht an auszureißen, sondern überlasst das mir. Ihr müsst es ertragen können, dass beides miteinander wächst. Und zum Schluss ganz kurz, Gottes Geduld, Gelegenheit zur Umkehr für Israel. Es ist Gelegenheit zur Umkehr für Israel. Das Volk Gottes muss zur Besinnung kommen. Erwartet, dass Israel umkehrt. Der Jesus hat sich verabschiedet von Israel, Matthäus 23, mit den Worten, siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und das rufen sie noch nicht. Sie setzen auf gute Politik. Sie setzen auf gute Wirtschaftsbeziehungen, sie setzen auf ihre Volksgemeinschaft, sie setzen auf ihre fromme Historie. Überall schaut Israel hin, aber nicht auf Jesus als den Messias. Ihr Nacken ist steif und hart und sie wollen sich nicht beugen. Deswegen ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Er wartet, dass auch Israel von seinem hohen Ross kommt und sie rufen, Herr, rette uns. Und wenn sie sich ihm zuwenden, dann wird Israel gerettet werden. Also das liegt mir auf dem Herzen heute Morgen, dass wir das doch begreifen. Ja? Zwischen Spott und Spekulation gibt's dieses Petruswort, das uns sagt, es ist die Langmut Gottes. Gott, der Jesus, kann warten, weil er möchte, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er kann warten, weil er möchte, dass wir zur Bestimmung finden als Gemeinde, dass wir unseren Platz einnehmen in dieser Welt und unseren Auftrag erfüllen. Und Gott kann warten, ist geduldig, weil er Israel Gelegenheit gibt, zur Besinnung zu kommen. Amen.